Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success, dem Podcast, in dem wir Frauen und ihre Karrieren ins Zentrum stellen und zeigen, wie bedeutend ihre Rolle für den Erfolg von Unternehmen ist. Jetzt nach der Sommerpause setzen wir unsere Gesprächsreihe fort und ich darf mich nochmal vorstellen. Mein Name ist Marie-Therese Thiel und gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Martina Rudi betreiben wir diesen Podcast und ihr habt ja sicherlich schon einige Folgen angehört. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Bei mir im Gespräch ist Dr. Wiebke Ankersen. Sie ist Co-Geschäftsführerin der deutsch-schwedischen Albright-Stiftung und eine der prägendsten Stimmen, wenn es um die moderne Führung und um mehr Frauen in Spitzenpositionen in der Wirtschaft geht. Sie liefert mit der Albright-Stiftung regelmäßig faktenstarke Analysen zum Frauenanteil in deutschen Vorständen und Geschäftsführungen und zeigt auf, wie wirklich echter Kulturwandel gelingt. Ich bin immer sehr begeistert von den Beiträgen der Albright-Stiftung auf dem LinkedIn-Kanal und verfolge dies regelmäßig und empfehle auch hier heute schon allen unseren Hörern, genau dies zu tun. Liebe Wiebke, herzlich willkommen im Podcast von Female Success. Magst du dich selbst und eure Mission bei der Albright-Stiftung noch einmal vorstellen?
Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der Albright-Stiftung. Ich bin das nicht allein. Ich mache das zusammen mit meinem männlichen Kollegen Christian Berg. Wir machen, was wir predigen, gemischte Führung, auch in unserer Stiftung. Wir sind eine schwedisch-deutsche Stiftung, die sich einsetzt für mehr Frauen und generell für mehr Diversität in den Führungspositionen der Unternehmen. Und wir sind gegründet von einem alten, weißen Mann. Sven Hagströmer ist unser Gründer. Er hat die Stiftung vor 15 Jahren in Stockholm gegründet. Er ist Unternehmer. Ein sehr bekannter Unternehmer in Schweden, Investmentbanker ursprünglich und er ist Feminist. Er ist Jahrgang 43, also wird jetzt 83 und hat vor 3-4 Jahren das erste Mal von sich gesagt, ich bin Feminist. Da ist ihm das über die Lippen gegangen zum ersten Mal. Er hat für sich die Definition gefunden, Feminist ist jemand, der sich dafür einsetzt, dass Frauen nicht nur die gleichen Rechte haben, da sind wir ja in Europa schon weitgehend, sondern dass sie auch die gleichen Chancen bekommen. Und da ist tatsächlich noch Luft nach oben, sowohl in Schweden als auch in Deutschland. Also wir setzen uns ein für eine Wirtschaft und eine Gesellschaft, die von Frauen und Männern gleichermaßen gestaltet wird, damit sie nämlich für Frauen und Männer auch gleichermaßen gut funktioniert. Das ist sozusagen die Mission der Stiftung. Und wenn ich so kurz zusammenfassen soll, wie wir das machen, seit 10 Jahren jetzt in Deutschland. Wir schaffen Transparenz, hast du eben schon erwähnt. Wir machen 2-mal im Jahr eine Studie, Berichte. Wir bringen Zahlen, Daten, Fakten, damit auch sozusagen Sachlichkeit in die Debatte, die ja oft sehr emotional und teilweise dogmatisch auch geführt wird. Und da tut es immer, dieser Debatte tut es, glaube ich, immer sehr gut, wenn man dann nochmal tatsächlich auf die Fakten guckt und sagt, wovon reden wir eigentlich genau? Wie hoch sind denn eigentlich, ne? Wenn dann so die gefühlte Wahrheit ist, ja, aber da kommen doch jetzt schon überall Frauen, ist immer gut, nochmal nachzuzählen und zu gucken, wie viele da wirklich kommen oder wie wenige da wirklich kommen, um zu wissen, wo stehen wir eigentlich und wie geht es eigentlich voran oder nicht voran? Also wir nerven. Mit diesen Berichten, in denen wir immer wieder darauf aufmerksam machen, wie die Lage ist. Wir legen sozusagen den Finger in die Wunde. Aber wir helfen auch den Unternehmen, die tatsächlich vorankommen wollen. Wir haben auch eine Albright Academy, mit der wir Unternehmen, die feststecken oder nicht richtig weiterkommen und wissen wollen, wie sie schneller vorankommen beim Frauenanteil in ihren Führungsebenen, können wir sie an die Hand nehmen und ihnen helfen, sie beraten und sagen, wo sie anfangen sollen und was das Wichtigste ist und auch sozusagen auch als Externe drauf gucken und vielleicht auch die blinden Flecken sehen, die sie selber nicht sehen. Und wir machen auch Schulungen für Führungskräfte in den Unternehmen, sodass sie besser werden darin, so zu führen, dass unter ihnen sich Frauen und Männer gleichermaßen gut entwickeln.
Ja, das ist eine tolle Zusammenfassung gewesen und auch nochmal die Erläuterung des Ursprungs zu dem Gründer und wie es entstanden ist. Das ist vielleicht nicht jedem Hörer so bewusst. Ja, und eure Mission ist ganz ähnlich wie die von Female Success. Auch wir möchten Unternehmen helfen, aus unseren praxisnahen Erfahrungen, wie sie zu mehr Frauen in Führung und Verantwortung kommen. Also deswegen haben wir uns hier zwei Gleichgesinnte getroffen und ich finde es sehr schön und freue mich jetzt auch auf das weitere Gespräch.
Ja, das
Bitte.
Ja, ich dachte ja, der alte weiße Mann, Sven Hagströmer. Ich finde das immer ganz schön, weil man dann immer schon, wenn man, deshalb habe ich diesen Ursprung nochmal kurz erzählt, weil man dann immer schon sofort tief im Thema steckt. Ne? Also man soll Leute ja auch nicht in Schubladen stecken, auch nicht alte weiße Männer.
Genau.
Es gibt immer solche und solche. Und Sven ist einer von diesen, die sich immer weiterentwickeln, die immer neugierig bleiben, die immer noch Verbesserungspotenzial sehen und eine große Lust daran haben, Gesellschaft und Wirtschaft besser zu machen und dran zu arbeiten, weil sie sehen, dass es besser werden kann und es ihnen dann keine Ruhe lässt und sie dann das also immer weiter treiben wollen. Und das ist, glaube ich, das ist wahnsinnig wertvoll, gesellschaftlich diese Menschen zu haben, die positive Entwicklung vorantreiben.
Und da hast du, Wiebke, schon einen Erfolgsfaktor auch genannt. Der ständige Austausch mit den männlichen Kollegen ist doppelt gemoppelt, aber mit den Kollegen. Und du hast den mit eurem Gründer und du hast den aber auch tagtäglich mit deinem Co-Geschäftsführer. Ich erlebe es eben auch sehr wertvoll, den Austausch mit den Kollegen, weil sie immer noch mal wieder auch neue Aspekte in dieses Thema, um das es sich heute hier bei uns dreht, bringen. Also das ist schon mal ein Erfolgsfaktor auch an unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Sprecht mit dem anderen Geschlecht, bleibt im Dialog, denn das ist auch schon mal sehr, sehr wertvoll. Aber bei dir, Wiebke, gibt es in deiner Karriere einen Schlüsselmoment, wo du gedacht hast und wo du dir gewünscht hast, jetzt dich intensiver für Chancengleichheit einzusetzen?
Das war, glaube ich, eher ein länger andauernder Prozess. Also ich war in der Schule ziemlich gut, im Studium ziemlich gut. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe faire Chancen. Habe ich sehr lange gedacht. Eigentlich, und ich habe auch überwiegend für, auch nach dem Studium, überwiegend für schwedische Arbeitgeber gearbeitet. Erst beim schwedischen, damals hieß es noch Fremdenverkehrsamt und dann auch in der schwedischen Botschaft lange Zeit. Da bin ich nicht an Grenzen gestoßen, an die viele andere vielleicht zu dem Zeitpunkt in deutschen Unternehmen schon gestoßen wären. Ich hatte immer sehr gute Arbeitgeber, was das betrifft. Aber ich war Presseattaché in der schwedischen Botschaft lange Zeit und das Hauptinteresse der Journalisten an Schweden war immer, warum sind die so viel weiter bei der Gleichstellung? Das heißt, ich musste mich ständig beruflich mit diesem Thema beschäftigen und das erklären. Und wenn du dann einmal strukturell draufschaust, was ist denn der Unterschied zwischen Schweden und Deutschland? Warum sind die so viel weiter in Schweden und wie stark hängen wir zurück in Deutschland? Wenn du diese Brille einmal aufgesetzt hast, dann kriegst du die auch nicht wieder so richtig runter. Und dann biografisch kriegte ich glaube, da gibt es trotzdem einen Moment, der so ein Aha-Moment für mich war, feministisch sozusagen. Das war zwischen dem zweiten und dritten Kind, glaube ich, als ich gemerkt habe, alle meine Freundinnen hatten auch so ihre zwei Kinder meistens bekommen und alle hatten den Weg in die Teilzeit gewählt und hatten auf die Karriere ihres Mannes gesetzt und gesagt, nee, ja, ihm ist das wichtiger mit dem Job oder jeder hatte so eine individuelle Erklärung oder ich habe auch mehr Geschwister, ich habe mehr Geduld mit den Kindern. Alle hatten eine individuelle Erklärung dafür, dass sie in Teilzeit gegangen sind, ihr Mann in Vollzeit weitergemacht hat, als die Kinder kamen. Und da dachte ich, aber nee, wenn das bei allen meinen Freundinnen, inklusive mir im Übrigen, ich habe auch Teilzeit gearbeitet, bei uns allen diese Entscheidung so fällt, dann ist das irgendwann nicht mehr individuell, dann ist das schon eine Struktur, da steckt irgendwas dahinter. Wir gleiten da so rein, ohne dass wir das vielleicht oder ohne dass uns das so bewusst ist. Und da sind mir so ein bisschen die Augen aufgegangen, dass das eben nicht nur eine individuelle Entscheidung ist, sondern dass man da auch durch verschiedene Dinge wie Erwartungshaltung und das, was man als Kind erlebt hat, natürlich auch stark geprägt ist in seinen Entscheidungen. Und da habe ich gemerkt, okay, nee, hier haben wir in der Gesellschaft tatsächlich in Deutschland noch eine sehr starke Rollenbilderwartung, so, der wir dann instinktiv auch folgen oftmals. Ne? Und da ist noch, glaube ich, viel zu tun.
Also du hast jetzt schon zwei Punkte genannt, die wir jetzt sofort vertiefen könnten, nämlich Rollenerwartung und warum ist Schweden weiter voran als Deutschland. Aber lass uns diese Themen nochmal parken, kommen wir noch zu. Und lass uns erst nochmal auf die Daten, Zahlen, Fakten kommen, die du ja auch schon erwähnt hast und wofür ja auch die Allbright-Stiftung steht. Was sind die Untersuchungsgegenstände der letzten aktuellen Studien eurer Stiftung aus Herbst 25 und jetzt Frühjahr 26 und zu welchen Ergebnissen kommen diese Studien?
Ja, wir gucken uns in jedem Herbst immer die großen Unternehmen an der Börse an, die in DAX, MDAX und SDAX, das sind 160, an denen sich ja die Wirtschaft immer gerne orientiert und die so ein bisschen als Gradmesser der Wirtschaft auch gelten. Und der Bericht, wir zählen gerade wieder durch. 1. September ist bei uns Stichtag, immer, wenn wir durchzählen. Das heißt, das, was sich jetzt, der Bericht aus dem letzten Herbst ist jetzt genau ein Jahr her. Ich kann aber auch schon spoilern, eine Riesenveränderung ist auch nicht in Sicht. Und der Bericht des letzten Herbstes heißt Krisenlähmung. So haben wir die Überschrift gewählt und das ist im Grunde auch die Diagnose, die wir da stellen mussten. Der Frauenanteil in den Vorständen und in den Aufsichtsräten der Unternehmen, die wir da angeguckt haben, der stagnierte exakt auf Vorjahresniveau. Da hat sich genau nichts getan im Verlauf eines Jahres. Und das heißt konkret, in den Vorständen haben wir 20% Frauen, in den Aufsichtsräten 37% zurzeit. Und wir haben es Krisenlähmung genannt, weil wir diesen Effekt schon mal gesehen haben. In der Pandemie hatten wir das auch schon gesehen, wenn die Wirtschaft besonders herausgefordert ist, wenn eine Grundkrisenstimmung besteht, dann tendieren die Aufsichtsräte dazu, wieder mehr auf Männer zu setzen. Wir sehen das auch in der Politik, dann gibt es so ein instinktives Hinwenden zum starken Mann, zum dem, was man so aus der Vergangenheit kannte. Und man traut sich weniger. Die Frauen fühlen sich immer noch ein bisschen riskanter an für die Entscheidenden, wenn sie besetzen. Und das ist so ein Mechanismus, den wir jetzt zum zweiten Mal in der Krise sehen. Also einmal in der Pandemie und dann jetzt nochmal in der aktuellen Krise der deutschen Wirtschaft, die sehr viele Herausforderungen hat und dann irgendwie beim Personal eher auf vermeintliche Nummer sicher setzt, nämlich das, was man kennt aus der Vergangenheit, die Männer. Es wurden wieder deutlich mehr Männer geholt. Das waren zwei Jahre zuvor hatten wir bei den Neurekrutierungen für die Vorstände noch 37% Frauen, was eine gute Quote war. Damit sind wir richtig ein bisschen, gab es richtig Dynamik, da sind wir richtig ein bisschen vorangekommen beim Frauenanteil. Im letzten Herbst waren es dann nur noch 20%. Und da kann man natürlich schnell rechnen, wir haben 20% in den Vorständen. Wenn unter den Neurekrutierungen auch nur 20% sind, dann gibt es natürlich Stillstand, dann wächst da nichts, ne? Sondern dann bleibt man genau auf dem Niveau, auf dem man war. Und das ist natürlich keine schöne Entwicklung. Stagnation ist blöd, weil da kommen wir nicht voran. Und im Frühjahr haben wir uns, ne, jeden Herbst gucken wir uns diese börsennotierten Unternehmen an. Im Frühjahr gucken wir uns immer eine andere Gruppe, irgendein Spezialthema an. Und im zweijährigen Abstand sind das die 100 größten Familienunternehmen in Deutschland. Viele sagen immer, wenn sie hören, wie schlecht die Zahlen bei den deutschen börsennotierten Unternehmen sind, sagen, ja, bei den Familienunternehmen sieht das anders aus. Das stimmt, es sieht anders aus in Familienunternehmen, aber nicht zum Besseren, sondern leider zum Schlechteren. Der Frauenanteil in den Vorständen der Familienunternehmen ist nochmal deutlich niedriger als in den börsennotierten Unternehmen. Der liegt nur bei 13% in den Geschäftsführungen. Also wir haben uns angeguckt im Frühjahr oder gucken uns da alle zwei Jahre an die 100 größten Familienunternehmen. Das sind so Aldi, Bosch, Miele, Dr. Oetker, Haribo, also so wirklich so die Ikonen des deutschen Unternehmertums. Und die stehen eben sehr viel schlechter da noch als die börsennotierten Unternehmen. Vor allem, weil sie weniger transparent sind. Es gibt weniger Druck als bei den börsennotierten Unternehmen. Da sprechen viel mehr Share- und Stakeholder mit und bestimmen mit, wie strategische Entscheidungen getroffen werden. Bei den Familienunternehmen ist das in der Regel noch der Patriarch oder die Gruppe der Familienmitglieder, die sozusagen die strategischen Entscheidungen des Unternehmens bestimmen. Und wenn die das nicht als wichtiges Thema erkannt haben, dann passiert eben auch nichts, weil da eben kein anderer Externer mitredet. Und auch bei den Familienunternehmen haben wir im Frühjahr gesehen, es gab eine Vollbremsung beim Frauenanteil in den Geschäftsführungen. Es hat sich im Zweijahreszeitraum, da gucken wir ja nicht so oft, sondern immer nur alle 2 Jahre, das ist sehr viel aufwendiger zu recherchieren, die Familienunternehmen, da hat es null Zuwachs gegeben im Verlauf von 2 Jahren. Da steht es also auch still. Wir haben da eine totale Stagnation bei allen deutschen Unternehmen zurzeit. Und auffällig bei den Familienunternehmen war, als wir da so ein bisschen genauer reingeguckt haben, die haben ähnlich viele oder wenige Frauen rekrutiert für ihre Geschäftsführung. Aber was bei ihnen deutlich wurde oder was bei ihnen auffällig war, die haben in dem Zwei-Jahres-Zeitraum im Verhältnis sehr viele Frauen verloren. Also da haben in dem 2-Jahres-Zeitraum deutlich mehr Frauen als Männer die Vorstände verlassen. Das ist bei den Börsenunternehmen nicht so. Da bleiben sie konstanter im Team. Also da scheinen die Familienunternehmen auch noch nicht so gut zu sein in ihrer wahrscheinlich, also wir können auch nur spekulieren, in ihrer Kultur sind sie vielleicht noch nicht so gut darauf vorbereitet. Tatsächlich ist es dann in der Regel die erste Frau, die bei ihnen kommt und die gehen dann offensichtlich auch wieder schneller, vielleicht auch, weil die Unternehmen noch nicht so bereit sind, wirklich für ein diverses Miteinander sozusagen. Ne? Die sind dann die überholende Frau, aber sind nicht wirklich bereit dafür, dass dann da auch eine Frau kommt und nicht offen dafür, vielleicht ihre Kultur, ihre Prozesse dementsprechend auch so zu öffnen, dass dann ein gutes Miteinander entsteht.
Ja, danke für diesen Überblick. Und vielleicht müssen wir noch erklären, dass die börsennotierten Unternehmen, von die du jetzt öfter zitiert hast, gesetzlichen Quote unterliegen, also dem Führungskräfteposition Gesetz und FIPOP kurz genannt und die Familienunternehmen das nur zu einem geringen Teil tun. Also nur zu einem geringen Teil fallen sie darunter. Und so wie ich das gesehen habe, ist bei dem Teil, wo diese Quote, diese gesetzliche zieht, die Situation auch besser als bei denen, wo sie nicht zieht.
Ja, also wir können sehen, es gibt auch unter den 100 größten Familienunternehmen welche, die auch an der Börse notiert sind. Also ich glaube, der größte Effekt ist tatsächlich diese Transparenz, also dass eben sehr viele Share- und Stakeholder drauf gucken und Erwartungen haben und der öffentliche Druck da sehr groß ist inzwischen. Also es gibt 20 von diesen 100 Familienunternehmen, die auch an der Börse notiert sind und die sind auch beim Frauenanteil deutlich, deutlich weiter als die 100% Familienbesitz sind.
Ja, das ist also, dann würde ich jetzt mal ein Fazit ziehen, die Quote wirkt, auch wenn sie oft beschimpft wird. Und aus meiner Beobachtung ist es auch so, dass das Problem wirklich komplex ist. Es sind auf der einen Seite die Unternehmen, aber auf der anderen Seite auch die Frauen, ne? Die müssen ja auch wollen. Und wir von Female Success predigen immer Leute oder Kolleginnen, Krise kann auch ein Karriereturbo sein, weil es auch die Möglichkeit gibt, dass Dinge sich schneller verändern, schneller aufgebrochen werden. Und Frau sich dann trauen sollte, weil jetzt zählt wirklich Kompetenz. Es gibt ja auch sehr prominente Beispiele dafür, wie Evelyn Paller beispielsweise, die bei der Deutschen Bahn die Führung übernommen hat und bisher auf jeden Fall aus meiner Sicht das sehr erfolgreich macht. Wie der weitere Weg sein wird, das wird man sehen. Auch Frauen können keine Wunder sofort bewirken. Aber die Beobachtung, die du hast mit dem Krisenmodus, ist ja ein Fakt. Und deswegen ist es ja umso relevanter, dass wir solche Gespräche führen und auch hier nochmal sehr viel Aufmerksamkeit und Bewusstsein für die Situation durch eben solche Gespräche schaffen. Und ihr schafft sie ja auch durch eure Berichte. Also danke nochmal für die Analyse. Und vielleicht, ich habe aber auch beobachtet, dass ihr gesagt habt, es sind überdurchschnittlich viele CFOs berufen worden. Also Frauen in eine Finanzposition, was ich finde ein positiver Trend ist, also dass sie nicht nur Personal, obwohl jetzt wirklich nichts gegen Personalvorstände oder Marketingvorstände, aber Finanzen ist ja so ein bisschen der Einstieg zum CEO. Also wie siehst du die Entwicklung?
Über die Entwicklung freuen wir uns. Ja, wir haben gesehen, dass 40% der Frauen, die neu rekrutiert wurden für die Vorstände, wurden für die CFO-Position rekrutiert. 20% der Frauen wurden für HR rekrutiert. Nicht alle Vorstände haben eine HR-Funktion auf dem Level, aber der Trend ist, dass der Großteil der neu rekrutierten Vorständinnen die Finanzen machen. Und wie du sagst, das gibt Hoffnung mittelfristig, weil immer häufiger die CFO-Position das Sprungbrett zum CEO wird. Und es ist auch, die CFOs haben in der Regel auch ein sehr gutes Standing in den Teams. Die CFO-Position traut sich niemand wirklich anzugreifen. Bei HR ist es, sehen wir häufig, dass alle das Gefühl haben, sie könnten da mitreden und wüssten das genauso gut irgendwie, diese Themen. Beim CFO, der hat schon eine andere, oft ein anderes Standing im Team auch. Das macht die Frauen, also diese Funktion macht die Frauen im Vorstandsteam auch recht stark. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Entwicklung, über die wir uns freuen.
Ja, und der CFO von heute ist ja auch nicht mehr der Zahlenknecht von vor Jahren oder der nur Number Crunching macht, sondern der ist ja ein echter Sparringspartner für die operativen Bereiche und auch für den CEO. Also deswegen kann ich dem nur zustimmen, wie du das beobachtest. Aber du hast mir gesagt, eure Stiftung wird auch in diesem Jahr 10 Jahre, also ihr habt ein Jubiläum. Ist das richtig? Und Welche Entwicklung siehst du über diese Jahre hinweg?
Da hat sich schon einiges getan. Also als wir gestartet sind 2016, da hatten wir 6,5% Frauen in den Vorständen. Jetzt sind wir bei 20. Auch wenn sich das dann so, es fühlt sich immer an, dass es quälend langsam vorangeht. Aber wenn man dann, und es ist ja auch so, aber wenn man dann schon auf so einen Zeitraum zurückgucken kann von 10 Jahren, dann sieht man eben, okay, es hat sich aber doch wirklich was bewegt. Ne? Und das Thema, was damals noch ein sehr elitäres Thema war, wir haben wirklich nur über diese Quote in den Aufsichtsräten, die ja damals in dem Jahr auch eingeführt wurde oder in Kraft trat, 2016, wir haben wirklich nur es war so eine elitäre Diskussion, die nur sich um Vorstände und Aufsichtsräte gedreht hat. Dann hatten wir diese Quote für die Aufsichtsräte, 5 Jahre später dann die Quote auch für die Vorstände oder dieses Mindestbeteiligungsgesetz, dass eine Frau im Vorstand sein muss, wenn 4 Personen im Vorstand sind. Und jetzt haben wir endlich Zeit oder Raum dafür auch zu diskutieren und das freut mich total, was passieren muss, damit mit dieser Diskussion über die Vorstände und Aufsichtsräte endete und begann immer die Diskussion über Frauen in Führung. Und das hatte für viele Führungsfrauen auf den unteren Ebenen gefühlt mit ihnen nicht so viel zu tun eigentlich. Ne? Das war so weit weg, diese Frauen da ganz, ganz oben. Und jetzt können wir mehr darüber sprechen, wo wir diese Gesetze haben, können wir mehr darüber sprechen, was muss denn eigentlich strukturell geschehen, damit über alle Ebenen hinweg mehr Frauen nach oben auch auf natürlichem Wege sozusagen wachsen können. Und wir diese Quoten dann eigentlich auch nicht mehr brauchen. Das ist ja eigentlich das Ziel. Das sollten wir ja nicht mehr brauchen. Und da hat sich doch viel getan. Also in der Debatte, die hat sich doch sehr verbreitert. Sie ist im Mainstream angekommen. Das Bewusstsein der Gesamtbevölkerung hat sich sehr geschärft bei diesem Thema. Also man kann kein reines Männerteam von 6, 7, 8 Männern mehr präsentieren, ohne dass es einen Aufschrei gibt. Aus gutem Grund. Und das war vor, als wir gestartet sind, vor 10 Jahren noch anders. Da war das noch völlig normal und die Norm, da hat auch keiner was gesagt. Und da ist doch gesellschaftlich einiges passiert und ich glaube, dieser öffentliche Druck, dieses öffentliche Bewusstsein, das sich da gebildet hat, ist ganz, ganz entscheidend dafür gewesen, dass sich auch in den Unternehmen so viel getan hat. Ne? Das ist ähnlich wie bei der Nachhaltigkeit. Das kam auch aus dem öffentlichen Druck heraus, wurde das in die Unternehmen getragen. Die konnten irgendwann nicht mehr nichts machen und so ist es auch beim Thema Diversität gewesen. Irgendwann konnten die Unternehmen nicht mehr nichts machen. Und dann hatten wir schon eine ganz gute Dynamik. So 2022, 2023 war das Thema wirklich endgültig überall angekommen und ist jetzt aber durch die Krise, ein bisschen auch sicherlich durch Trumps Anti-DEI lautstarken Kampagnen und Aktivitäten wieder ein bisschen gebremst. Aber genau, da stehen wir jetzt. Also es ist viel passiert in den 10 Jahren. Natürlich geht das nicht immer nur steil bergauf. Gerade jetzt sehen wir halt eine Delle.
Ja, und unsere gemeinsame Mission ist es, das wiederzubeleben. Und ich kann dich nur bestätigen, dass in der Diskussion mit Kollegen, und ich bin sehr viel in gemischten Netzwerken auch unterwegs, das Thema eben kein Nischenthema mehr ist. Und es wird auch nicht als Gedöns abgetan oder es wird irgendwie schräg beguckt, sondern man kann ernsthaft mit den Kollegen darüber diskutieren. Und vielfach sind Unternehmen oder Entscheidungsträger eben genau in der Situation, die du beschrieben hast, dass sie eigentlich möchten, aber eben Beratung brauchen, wie sie das denn tatsächlich operativ umsetzen. Dennoch gibt es den psychologischen und kulturellen Mechanismus der Rekrutierung vom Immergleichen. Und also Thomas rekrutiert Thomas und du beschäftigst dich ja auch viel mit guter Führung und diesen kulturellen Themen, die dahinter stehen. Wie erklärst du dir das mit der Rekrutierung oder hast du Gedanken dazu oder hast du Empfehlungen, wie man es anders machen könnte?
Ja, klar. Genau, was du gerade sagst, Thomas, da beziehst du dich ja auf diesen berühmten oder inzwischen berühmten Thomas-Kreislauf. Den haben wir 2017 das erste Mal beschrieben in einer unserer Studien. Damals hatten wir noch mehr Thomasse und Michaels in den Vorständen als Frauen insgesamt, egal wie sie hießen, die Frauen. Und das zeigt schon das krasse Missverhältnis, das es gab. Und was wir sehen, ist, dass Personen, Frauen, anderen Personen mit ähnlichem Hintergrund wie sie selbst am ehesten das zu, was sie selber auch können. Und das führt dazu, und das ist jetzt nicht männlich oder so, es ist menschlich, dieser Mechanismus, das führt aber dazu, dass diese vielen Thomasse, die da schon in den Vorständen sind, auch weitere Thomasse fördern und befördern. Und da so entsteht dieser Kreislauf, dass sich da eben eine relativ kleine gesellschaftliche Gruppe, und das ist der typische Thomas, das durchschnittliche Vorstandsmitglied, ist männlich, zu 80%, ist 1900, ich glaube, im Moment sind wir bei 71 geboren, also ist Mitte 50, westdeutsch, Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieur. Das ist der Hintergrund, der absolut vorherrscht in den Vorständen. Die sind wahnsinnig homogen, die Vorstände. Und wenn man da so, wir recherchieren die ja selber und wenn man sich da so durchklickt durch die Webseiten, dann die sehen auch wirklich alle sehr, sehr gleich aus. Das sind sehr viel graue Schläfen, graue Anzüge oder vielleicht auch blaue Anzüge und eben sehr viele Männer und die sehen auch alle und sehr weiß und sehr westdeutsch. Es ist schon auch, wir recherchieren ja auch international. Wenn du in den USA unterwegs bist in den Vorständen, wenn du in Frankreich unterwegs bist, in Großbritannien, die sind im Wortsinne deutlich, deutlich bunter. Ne? Also da sind viel mehr Frauen, da sind viel mehr andere Hautfarben. Es sind auch nicht alle graue Schläfen, es gibt auch mal Jüngere dabei. Also da ist die Diversität doch schon deutlich, deutlich weiter als in Deutschland. Da hinken wir wirklich hinterher. Und aber Thomas fördert in Deutschland eben immer noch recht ungebremst den Thomas. Und da muss man tatsächlich Mechanismen einziehen. Das ist halt dieser psychologische Mechanismus. Und leider ist es auch so, dass mit steigender Hierarchieebene auch so objektivierende Kriterien oftmals wegfallen. Ne, da ist dann kein Assessment Center mehr im Vorstand. Da ist dann oft nicht mal mehr eine konkrete Jobbeschreibung, sondern wird hauptsächlich geguckt, passt der ins Team. Und das führt dann natürlich dazu, dass Bauchgefühl eine größere Rolle spielen kann als auf den Ebenen darunter, verrückterweise.
Genau. Und diese schrecklichen Bilder von diesem einheitlichen Vorstandsteam wird ja auch heute in der Öffentlichkeit viel mehr beäugt. Und deswegen rate ich immer Unternehmen auch dazu, schärft euer Bewusstsein. Die Bildsprache ist heute eine viel, viel mächtigere, als sie vielleicht vor Jahren war und wird von Kunden, von Wettbewerbern und so weiter viel mehr wahrgenommen. Also der erste Schritt ist eigentlich das Bewusstsein darüber, dass das keinen guten Eindruck macht. Wiebke, gibt es Branchen in euren Studien, die besonders gut abschneiden und andere, die Schlusslicht bilden, oder geht das querbeet?
Bei den Guten geht es überwiegend querbeet, würde ich sagen. Also wir sehen, es ist überraschend wenig branchenabhängig. Also man würde ja erwarten, dass in Branchen, wo traditionell viele Frauen arbeiten, auch viele Frauen in der Führung sind. Das ist nicht der Fall. Also so Hugo Boss zum Beispiel hat keine einzige Frau im Vorstand. Zu den Besten, wir sortieren ja in unseren Herbstberichten die Unternehmen auch immer in eine grüne, eine rote und eine gelbe Liste.
Das heißt, was ich total toll finde, diese Bilder dann, wenn die Kollegen diese grünen Briefe hochhalten und auch darüber posten. Ja. Was Schöneres gibt's auch gar nicht.
Nee, genau. Also die grünen Briefe, das sind die Unternehmen, die schon 40% oder mehr Frauen im Vorstand haben. Die gelben sind die, die schon mindestens eine Frau haben, aber noch von diesen 40% entfernt sind. Und die roten Briefe sind die, oder die auf der roten Liste sind die Unternehmen, und die bekommen dann eben einen roten Brief zugeschickt, die keine einzige Frau im Vorstand haben. Hugo Boss zum Beispiel.
Und obwohl das ein Modeunternehmen ist.
Ja, genau.
Ist, ne?
Da erwartet man es nicht. Ja. Dafür gehört aber zu den grünen Briefen zum Beispiel so ein Unternehmen wie Salzgitter, Stahlindustrie, Evonik, Chemieindustrie, E.ON, Energie, Siemens Healthineers, Medizintechnik. Dann gehören dazu auch Beiersdorf, Commerzbank, also ganz unterschiedliche Branchen sind sehr erfolgreich. Und was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass was sie verbindet, diese Unternehmen, ist, die oberste Führung, der Aufsichtsrat, der Vorstandschef will diese Vielfalt im Team. Denn die entsteht nicht von alleine. Ne? Wenn man es alleine laufen lässt, hat man den Thomas-Kreislauf in der Regel. Es braucht jemand, der wirklich will, dass es anders ist und das durchsetzt. Und das passiert in diesen Unternehmen, die die grünen Umschläge bekommen. Und es passiert nicht in einer Branche. Das ist tatsächlich auffällig. Es gibt eine Branche, die besonders schlecht abschneidet, und das ist die Automobilbranche. Und das ist ja leider eine der Branchen, die in Deutschland die Wirtschaft am stärksten prägt. Die Automobilbranche ist die männlichste, die deutscheste, also wenn man jetzt in die Vorstände guckt, und die veränderungsresistenteste von allen. Also wenn man jetzt bei Volkswagen zum Beispiel guckt, die haben einen gigantischen Vorstand von 8 Personen. Da ist genau die eine gesetzlich vorgeschriebene Frau drin. Und so ist es bei allen Autoherstellern. Jeder hat nur diese eine gesetzlich vorgeschriebene Frau. Und die haben relativ große Vorstände. Und das ist schon auffällig. Die sind wahnsinnig veränderungsresistent. Da drückt sich was aus. Wir sehen es jetzt eben auch in den Geschäftsmodellen, die ihnen um die Ohren fliegen, dass sie haben eine Entwicklung verschlafen oder nicht wirklich vorantreiben wollen, haben so lange wie möglich am Alten festgehalten. Das spiegelt sich, oder das zeigt sich im Personellen an der Spitze, genauso wie dann im Geschäftlichen. Und das ist die ungute Entwicklung, die wir in der deutschen Wirtschaft gerade sehen. Es geht nicht voran bei der Aufstellung der Führungsteams, genauso wenig wie bei den neuen Geschäftsmodellen.
Ja, und das, was du gesagt hast, es muss einer im obersten Führungsteam es wollen. Das kann ich nur bestätigen aus allen Gesprächen, die wir als Female Success in unserem Podcast geführt haben. Wir hatten viele Vorstandsmitglieder oder auch CEOs, die gesagt haben, wir wollen es. Ja, und dann, auch wenn dann nur in Anführungsstrichen nur eine Frau im Vorstand ist, die das aber immer wieder auf die Tagesordnung bringt und bei ihren Kolleginnen und bei ihren Kollegen eine Zustimmung findet, dann passiert was. Also ich erinnere mich an viele Gespräche, die wir, Uwe Tigges, der mal der CEO der Innogy war, mein letzter Arbeitgeber, der hat das genauso postuliert, und habe ich es ja auch am eigenen Leibe erfahren. Oder Julia Kranberg, Vorständin bei Fraport, hat gesagt, das ist selbstverständlich, dass wir das immer wieder auf der Tagesordnung haben. Also es muss einen Treiber geben und die anderen müssen sagen, wir machen mit und wir wollen das. Das ist also schon mal auch eine ganz klare Erkenntnis. Wir hören oft so das Argument, ja, wir würden ja wollen, aber wir finden keine passenden Bewerberinnen. Und zu dieser These haben wir als Female Success auch schon mal einen ganzen Podcast gemacht und da auch Empfehlungen gegeben, wie es denn doch gehen kann. Und wie begegnest du dieser Aussage, Wiebke? Was entgegnest du, wenn du so etwas hörst? Ja, wir finden ja keine passenden Frauen.
Ja, also da muss ich mal sagen, das ist so ein bisschen, als würde man als Unternehmen auch sagen, wir finden keine Käufer. Also so schade, es kauft keiner unsere Produkte. Ist ja doof. Ja, naja, dann muss man natürlich gucken, okay, aber warum denn nicht? Ne? Was ist denn der Grund? Warum? Man muss schon hinschauen, wo es hakt. Ne? Warum haben wir denn keine Frauen? Warum wollen die nicht? Warum bewerben die sich nicht? Warum sind wir nicht attraktiv für die? Und dann muss man halt wirklich, oder warum erreichen wir sie nicht? Was auch immer. Warum sehen sie nicht, dass wir so ein toller Arbeitgeber sind für sie? Und dann muss man dementsprechend einfach mal kreativ werden und gucken, wie man attraktiv wird für Topmanagerinnen, aber auch für Frauen auf den unteren Ebenen.
Ja, und dazu gibt es ganz praktisch Empfehlungen und dazu werdet ihr ganz sicherlich in eurer Beratung auch den Unternehmen zur Seite stehen und genauso ist das bei Female Success. Wir haben einen ganzen Baukasten dafür entwickelt, was zu tun wäre.
Genau, ich wollte gerade sagen, wie du schon gesagt hast, da kannst du einen ganzen eigenen Podcast drüber machen.
Ja, genau. Lass uns aber jetzt nochmal zu dem Thema kommen, was du eingangs angesprochen hast, das traditionelle Rollenbild und warum Deutschland im Vergleich zu skandinavischen Ländern, vielleicht speziell zu Schweden, noch immer hinten dran ist. Du hast ja den direkten Vergleich. Du hast in beiden Ländern gearbeitet und arbeitest jetzt noch in Deutschland. Also woran liegt es? Was ist anders?
Also wir haben in Deutschland eine sehr konservative Familienpolitik lange gehabt. Auch wenn man diese Quoten an die Unternehmensspitzen oder platziert hat, haben wir trotzdem de facto eine konservative Familienpolitik gehabt, die bis heute mit der Einverdiener oder mit der Hauptverdiener- und Nebenverdiener-Ehe rechnet. Ne? Also hier ist, wir gehen aus von diesem Modell, er macht Karriere und sie verdient ein bisschen was dazu. Das ist das, was steuerlich gefördert wird über das Ehegattensplitting. Das ist das, wovon das gesellschaftliche System sozusagen ausgeht. Die Schulen rechnen fest damit, insbesondere in Süddeutschland, dass Eltern am Nachmittag den Lernerfolg der Kinder sichern. Das ist in anderen Ländern anders. Da steckt man die Kinder in die Schule und man bekommt sie zurück und die Arbeit der Schule ist getan sozusagen. Und da muss man als Eltern nicht noch aktiv werden, was in Deutschland viele, insbesondere Frauen, bremst, mehr zu arbeiten. Also was ein deutscher Spezialfall ist die Tatsache, dass sehr viele Frauen in Teilzeit und vor allem in geringer Teilzeit arbeiten. Das ist in anderen Ländern anders.
Das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja lange Zeit in Osteuropa gearbeitet. Da ist es total anders. Und das ist ja auch ein Faktum, an dem unsere Volkswirtschaft krankt.
Ja.
Ja, unser Sozialversicherungssystem und auch, es hat ja auch extreme Nachteile für das Individuum Frau. Und das deswegen ist dieses Thema ja auch ein gesellschaftliches Thema und nicht nur ein Thema für die individuelle Frau alleine.
Nee, aber die Frauen sind natürlich wirtschaftlich abhängig von ihren Männern letztlich, weil man man begreift die Familie als Team, was ja eigentlich ein sehr schöner Gedanke ist. Aber de facto sind es fast immer die Frauen, die abhängig sind von den Männern. Und das macht natürlich auch was mit der Dynamik innerhalb der Beziehung. Natürlich ist in der Regel dann der das Geld reinbringt, auch derjenige, der an dem man sich ausrichtet, an dessen Bedürfnissen man sich mehr ausrichtet. Also was in Deutschland besonders ist, ist, Frauen arbeiten besonders oft eben in Teilzeit oder unter ihrem Niveau. Ne? Also sagen, ich gehe nicht in die Führung, sondern ich bleibe hier auf diesem Level, weil weil sie das Gefühl haben, dass sich ein gelungenes Familienleben mit einer Führungsposition oder mit einer Vollzeittätigkeit nicht vereinbaren lässt. Und das ist in Schweden anders zum Beispiel. Da gibt es das Versprechen, dass sie Zeit mit ihren Kindern verbringen können, auch wenn sie eine Führungsposition ausüben, auch wenn sie Vollzeit arbeiten, weil Schweden gesellschaftlich von diesem Dual-Career-Modell ausgeht. Anders als in Deutschland, wo alles noch immer, wie es in den 50er Jahren war, ausgerichtet ist an dem Einverdiener oder an dem Hauptverdiener, der und sie verdient ein bisschen was dazu, ist es in Schweden sowohl, also die ganze gesellschaftliche Struktur, die Steuerstruktur, die Kinderbildungsstruktur, also die Kitas und die Schulen sind Ganztagsschulen mit von sehr hoher Qualität. Alles ist darauf ausgerichtet, dass beide Vollzeit oder vollzeitnah arbeiten. Und dann funktioniert es auch. Und die ganze Unternehmenskultur ist auch darauf ausgerichtet, weil Privatleben hat einen sehr hohen Stellenwert. Das heißt, in der Praxis, im Arbeitsalltag in Schweden, man geht pünktlich nach Hause, der Chef, die Chefin gehen pünktlich nach Hause, um zu signalisieren, das ist in Ordnung. Niemand muss hier sitzen, nur weil ich noch sitze. Niemand muss bis spät in den Abend arbeiten, um wichtig zu erscheinen. Das ist wirklich so, dass erwartet wird, dass alle gehen und sich um ihre Familien oder ihre Partner oder ihre Eltern oder wen auch immer kümmern. Es gibt keine festen Meetings nach 16 Uhr, damit alle sozusagen an den wichtigen Entscheidungen und Informationen beteiligt werden können. Und auch die Chefs gehen eben nach Hause und arbeiten dann vielleicht abends noch ein bisschen weiter. Aber es gibt diese sichere Zeit am Tag, wo jeder sich mit seiner Familie beschäftigen kann. Und das auch die Führungskräfte. Und das macht, glaube ich, in Schweden, dass sehr viele Frauen überhaupt nicht zögern, überhaupt nicht nachdenken, in Führung zu gehen. Und das ist das, was den deutschen Frauen vor allem, aber manchen Männern auch in Deutschland noch fehlt, dass diese Aussicht, dass man sich nicht entscheiden muss zwischen Familie und Karriere, sondern dass man eben beides haben kann. So.
Ja, aber das ist eine sehr gute Beschreibung des ganzen Themas eigentlich. Ein Dual Career-Modell, das müsste eigentlich für Staat, Unternehmen und die Individuen selber das Zielbild sein. Wir laborieren manchmal immer so an so Einzeldingen rum, aber wenn man dieses große Zielbild mal vor Augen hätte und eben die genannten Stakeholder darauf hinarbeiten, dann wäre das eine schöne Mission, finde ich. Also dazu gehört aber natürlich auch, dass sich das Bewusstsein der Individuen verändert und auch der Frauen verändert. Und das, deswegen sage ich immer, das Problem ist komplex. Es sind einerseits die Unternehmen und andererseits die Frauen, die beide dazugehören.
Der Staat sendet natürlich auch starke Signale durch seine Gesetzgebung. Ne? Also das ist, diese Gesetze haben ja immer auch einen normierenden Effekt in der Gesellschaft. Das geht relativ schnell. Das kann man ist ganz gut dokumentiert, dass so nach so ein paar Jahren hat sich das dann in den Köpfen auch festgesetzt, dass das so sein soll. Das ist ein bisschen die Gefahr mit der jetzigen Quote für die Vorstände, die ja sagt, eine Frau muss im Vorstand sein. Ist ein bisschen die Gefahr, dass sich in den Köpfen genau das festsetzt. Ja, eine Frau, genau eine, ne? So wie es Volkswagen macht, die eine unter acht. Mhm. Natürlich ist das nicht das Ziel. Das soll ja nur die erste Eisbrecherin sein. Es soll mindestens eine sein. Ja, aber da merkt man, also weil wir sehen, die allermeisten Unternehmen haben eben genau eine Frau im Vorstand und da hört es dann häufig auf, wenn das Thema nicht wirklich ernst gemeint ist. Aber diese Gesetze, wie jetzt eben auch das Ehegattensplitting, das eben so ein altes Modell von er macht Karriere, sie verdient ein bisschen was dazu und das belohnen wir so steuerlich, das so ist der beste Steuersatz für beide, das zementiert sowas natürlich auch. Ne? Das heißt, so grundsätzliche Weichen, also die Unternehmen können sehr viel tun, aber auch der Staat muss eben die grundsätzlichen Weichen richtig stellen, damit wir vorankommen. Das muss auch endlich geschehen, weil sonst, wie du sagst, arbeitet man immer an so Kleinigkeiten, aber das große Ganze bewegt sich nicht genug.
Ja, Wiebke, jetzt haben wir viel über tradiertes Rollenbild in Deutschland und Vergleich Deutschland-Schweden geredet. Und du sagst ja auch eingangs gesagt, dass ihr auch Unternehmen beratet, was zu tun ist, wenn sie willig sind, aber nicht so richtig wissen, wie sie weiterkommen in dieser Frage, mehr Frauen in Führung und Verantwortung. Was sollten die ersten 3 Schritte sein, wenn sich Unternehmen ernsthaft dafür entscheiden, hier aktiv zu werden?
Ja, also wir haben da vorhin schon mal, haben wir daran getickt an das Thema. Also die oberste Führung muss es wollen. Und die oberste Führung muss, also es braucht diesen Tone from the top. Und sie muss wissen, warum. Also der Vorstandsvorsitzende, überhaupt der ganze Vorstand, aber auch der Aufsichtsratsvorsitzende, die sollten wissen, warum sie das fürs Unternehmen wollen. Das ist ein Change-Prozess letztlich wie alle anderen. Und das funktioniert nur, wenn das von oben wirklich vorgelebt wird. Sonst kannst du irgendwo schräg drunter eine Diversity-Managerin oder Gleichstellungsbeauftragte haben, die sehr kreativ und gut und engagiert ist. Aber es wird sich nicht viel tun, wenn die oberste Führung nicht signalisiert, dass das wirklich eine Veränderung ist, die wichtig ist fürs Unternehmen. Das heißt, wenn die oberste Führung noch nicht richtig weiß, warum sie das eigentlich will, dann sollte sie sich einmal Zeit nehmen und so einen Deep Dive ins Thema machen und für sich rausfinden, machen wir das, weil die Kunden das fordern. Das ist ganz stark zum Beispiel bei den Anwaltskanzleien der Fall. Die sind sehr, sehr männlich geprägt in der obersten Führung. Und da sind es inzwischen die, vor allem die Unternehmenskunden, wo sehr viele Frauen die Bestellerinnen sind. Da werden männliche Teams überhaupt nicht mehr akzeptiert. Also es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb man es will, aber man muss für sich rausfinden, warum das eben wichtig ist fürs Unternehmen und das ins Unternehmen auch eintragen. Dann muss man nüchtern analysieren, wo man steht. Wo hat man Frauen, wo hat man keine Frauen und warum hat man keine Frauen an der Stelle? Also fehlen sie uns an der Basis, rekrutieren wir schon von Anfang an zu wenig Frauen, sprechen wir die nicht an, sind wir nicht attraktiv für die, warum nicht? Man muss sich also eine ganze Reihe von Fragen stellen und dafür Antworten erarbeiten und dafür auch am besten so eine Art Taskforce im Unternehmen einrichten aus den zentralen Akteuren, die dafür wichtig sind, wie jetzt aus dem Recruiting zum Beispiel oder aus dem HR, und jemand aus dem Vorstand sollte da auch immer mit drin sein. Und dann zusammen erarbeiten, eine Strategie zusammen erarbeiten, wie kommen wir weiter mit klaren Zielsetzungen, was ist unser Ziel, was für einen Frauenanteil wollen wir in welchem Zeitrahmen erreichen, damit das Ganze auch konkret ist, damit es messbar ist, damit man nachverfolgen kann, ob man vorankommt und es nicht immer bei diesem Lippenbekenntnis bleibt, wir hätten ja gerne mal Frauen, aber die wollen ja nicht und bewerben sich ja nicht, sondern man muss wirklich gucken, wo müssen wir aktiv werden und da ja, sich im Idealfall wahrscheinlich auch begleiten lassen. Also wir merken immer wieder, dass dieses, wenn man von extern dazukommt, dass das doch nochmal oft einen Schub gibt, weil wir auch blinde Flecken sehen können, die das Unternehmen selber nicht sieht. Ne? So schmerzhafte Bereiche, wo man sich nicht rantraut oder nicht ran will und wo man dann eben vielleicht von außen nochmal jemanden braucht, der sagt, ja, aber wenn ihr da nicht rangeht an diesen Elefanten im Raum, dann kommt ihr eben auch nicht weiter. So.
Ja, also danke für die Zusammenfassung. Das bestätigt mich sehr in unserer Vorgehensweise bei Female Success. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Die oberste Führungsebene muss es wollen. Man muss die Zahlen messen und den Fortschritt messen. Eine Kollegin sagte mal, ne, die Zahlen, die ich nicht kenne, kann ich auch nicht measuren. Und drittens muss man ganz klar sich über seine Außenwirkung klar sein, wie kann ich Frauen, das Unternehmen für Frauen attraktiver machen. Aber dann komme ich jetzt nochmal zu den Frauen. Was rätst du denn jungen Frauen, die ambitioniert sind, aber vielleicht nicht vorankommen oder auf alte Strukturen treffen? Weil ich sage immer, es ist auf der einen Seite das Unternehmen, aber auf der anderen Seite, die Frauen müssen auch wollen. Was ist dein Rat da?
Die Frauen müssen wollen, das stimmt. Und es gibt auch viele Frauen, die wollen. Manchmal wollen sie aber nicht das, was sie da genau über sich sehen, weil sie so eine Position vielleicht anders ausfüllen würden oder nicht in der Umgebung gerne ausfüllen. Also es ist ja auch nicht immer wahnsinnig attraktiv, die erste Frau in so einem rein männlichen Team zu sein. Ich glaube, das bremst viele Frauen, die eigentlich gerne führen wollten, aber nicht unter den Umständen, die da vor ihnen liegen in ihrem Unternehmen. Das passiert manchmal. Aber es gibt auch Frauen, die wollen eigentlich, die werden aber nicht ausgesucht. Und da würde ich immer sagen, hab nicht zu viel Geduld und erwarte nicht, dass man dich irgendwann entdeckt, sondern wir sehen auch in unseren Zahlen, Frauen machen häufiger Karriere, wenn sie wechseln, als Männer. Also der Weg in den Vorstand bei den Frauen führt fast immer über ein anderes oder sehr häufig, fast immer ist übertrieben, aber in der Mehrzahl der Fälle über ein anderes Unternehmen. Die meisten Männer marschieren durch im eigenen Unternehmen bis in den Vorstand. Bei den Frauen gibt es immer den Umweg, dass sie in ein anderes Unternehmen wechseln. Da spielen Headhunter oft eine ganz gute Katalysatorfunktion, dass wenn Frauen stecken bleiben in ihrem Unternehmen und nicht gesehen werden, wie gut sie eigentlich sind und was sie eigentlich für Potenzial haben, dann werden die weggehired sozusagen auf die nächsthöhere Ebene in einem anderen Unternehmen. Genau. Und das heißt, seid nicht zu geduldig, sondern wenn ihr merkt, es geht hier nicht weiter, guckt euch um, in welchem Unternehmen ihr bessere Chancen bekommt.
Ja. Take it, change it or leave it.
Genau das.
Ja. Danach handeln. Ja, zum Schluss, also würde ich noch mal eine Frage stellen. Also wir beiden könnten hier stundenlang über dieses Thema reden und wie du eben schon mal mir zwischendurch gesagt hast, also jeder einzelne Gedanke könnte ein eigener Podcast sein, aber irgendwann muss man zum Schluss kommen. Was wäre für dich eine einzige Spielregel in der deutschen Unternehmenswelt, die du gerne geändert hättest? Also stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, was wäre diese Spielregel, die zu ändern wäre?
Ich glaube, das wäre dieses, wir haben schon drüber gesprochen, deshalb kann ich das kurz halten, dass wir von diesen Rollenbildern wegkommen. Dass wir von Frauen und Männern dasselbe erwarten, auch wenn zum Beispiel, also vor allem, wenn Kinder geboren werden, ne, also dass Männer genauso in Elternzeit gehen, dass man von Männern genauso erwartet, dass sie ausfallen oder weniger arbeiten, wenn sie Kinder bekommen, wie von Frauen. Und dass wir ihnen auch dasselbe zutrauen. Denn das ist ja im Moment noch nicht der Fall. Wir sind sehr stark gebiased immer noch und erwarten von Männern und Frauen Unterschiedliches und trauen ihnen auch Unterschiedliches zu. Und das ist, glaube ich, auch immer noch eines der größten Hindernisse für Frauenkarrieren. Das ist was eine Weile dauern wird gesellschaftlich, bis wir das weg haben. Es braucht immer mehr andere. Wir sind geprägt von dem, mit dem wir groß geworden sind. Und es braucht natürlich immer mehr gute andere Beispiele. Es braucht viel mehr Frauen in Führungspositionen, damit das für uns eine andere Normalität bekommt. Und das würde ich gerne mit dem Finger schnipsen, würde ich den Prozess gerne verkürzen und auf morgen verlegen, dass wir da morgen schon sind.
So. Ja, das ist doch ein toller Schluss und ein ganz positiver Ausblick. Also, liebe Wiebke, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in die Arbeit, in eure Arbeit, deines Kollegen und dir, der Allbright-Stiftung, und sag vielleicht im Namen aller ambitionierten Frauen in dem Wirtschaftsleben, auch deinem Kollegen, nochmal ganz herzlichen Dank für diese Arbeit. Ich bedanke mich auch für deine Empfehlungen, die mich sehr darin bestätigen, also diesen Weg dafür einzustehen, für mehr Frauen in Führung und Verantwortung weiterzugehen. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt ihn in eurem Netzwerk, gebt unseren Posts eure Likes und eure Kommentare und teilt eure Gedanken damit. Und ja, so helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen, die von diesen Diskussionen profitieren können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Female Success.